persönlich.
Bei Claudia Lesser.
Herzlich willkommen, schön sind Sie bei uns. Heute haben wir es mit einem urbanen Bildungsbürger zu tun. Er war 38 Jahre politisch tätig, wo vorher 15 Jahre Bundesrat war. 2010 ist er dann zurückgetreten und hat damit einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet.
Politik.
Politik.
Er war einmal in Zürich sehr präsent, etwa 30 Jahre. Ist das seither wahrscheinlich?
Er kann etwas und er kann sich auch gut ausdrücken.
Hervorragender Rhetoriker, hat ja auch einen europäischen Preis bekommen, den Cicero-Preis.
Er ist ein spezieller Charakter, auch sein Aussehen ist ein bisschen außergewöhnlich.
Er ist, glaube ich, der Typ, der es gut nachmachen konnte.
Was er jetzt macht, weiss ich nicht. Er ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden.
Herr Bundesrat, wie heisst es schon wieder?
Das ist Moritz Leuenberger.
Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Altbundesrat Moritz Leuenberger. Schön sind Sie bei uns. Wir haben viel Spannendes gehört. Ist es auch das, was Sie sagen, ist Ihnen noch wichtig, dass man das mitnimmt aus dieser 15-jährigen Bundesratszeit?
Ach, ich habe jetzt nur einmal den Grundton gesehen. Der Grundton ist doch so, dass jetzt die Leute freundlich und fröhlich, mit einer guten Erinnerung, geredet haben. Und das ist eigentlich auch das Schöne, was ich jetzt erlebe. Mhm. Wo ich zurückgetreten bin, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich sei mit begeistert verabschiedet worden von den Medien. Das war zum Teil ein bisschen bitter gewesen. Aber auf der Straße, im Tram und so, das ist unglaublich, wie die Leute freundlich sind, Freude haben, wenn sie sehen und einem eigentlich danken für das, was man gemacht hat. Ja, man sagt ja, ein Politiker ist immer ein bisschen ein Narziss. Also es gefällt einem, wenn die Leute einen fröhlich empfangen, einmal besser als das Gegenteil. Und von daher ist es mir durchaus wohl und habe jetzt eigentlich eine ähnliche Stimmung gespürt, wie ich selber darf
das, spüren. Was Sie erleben. Ja. Sie sagen, es ist spannend. Als Politiker muss man wahrscheinlich ein Stück weit narzisstisch sein. Sonst hat man wahrscheinlich der Politik nicht verloren, wenn man so selbst keinen Selbstbezug hat, oder?
Ja, und ich, wissen Sie, alle die Politiker sagen, wissen Sie, ich mache es für die öffentliche Sache, ich mache es für das Gemeinwohl, es geht nicht um mich, es geht mir nur für die anderen. Da bin ich misstrauisch, das glaube ich kein einziger. Mhm. Es gehört dazu, dass man sich auch ein bisschen gefällt vor den Leuten. Und da nehme ich mich absolut nicht aus. Es ist durchaus etwas Schönes, ähnlich wie ein Schauspieler, oder? Wenn man auftritt, wenn man sieht, dass die eigenen Worte die Leute können bewegen. Das gibt einem auch etwas zurück und das gefällt einem auch ein bisschen. Und es ist gescheiter, man gibt sich das zu. Dann kann man nämlich zu sich selber auch ehrlich sein. Es darf nicht nur das sein, sonst verkommt es natürlich in den reinen Populismus, dass man nur noch das erzählt, was den Leuten gefällt. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Am Anfang steht schon, eine eigene Überzeugung zu haben, die wollen umsetzen, die Leute davon wollen zu überzeugen. Aber es ist nicht nur das.
Aber das wäre dann gefährlich,
oder? Eine gewisse Selbstverliebtheit gehört dazu, aber sie darf natürlich nicht, vorherrschend sein.
Ja, man könnte sagen, es ist eine gewisse Selbstsucht oder auch so ein narzisstischer Hang. Aber eben, Sie sagen selber, es gehört dazu, ist aber auch etwas, was einen wahrscheinlich auch prägt. Und das Selbstbewusstsein muss man ja auch haben, sonst muss man auch gar nicht politisch irgendetwas bewegen. Oder?
Ja, und ich darf beifügen, dass es nicht nur bei den Politikern ist. Mhm. Es gibt auch Journalisten, wo das der Fall ist. Und wenn man sie an ihren eigenen Sendungen sieht, merkt man das. Manchmal geht es ihnen eigentlich eher ein bisschen mehr um sich selber. Aber das gehört auch dort dazu. Und auch Manager, ich meine, da gibt es sehr viele Egozentriker, da gibt es sehr viele Narzissen. Und das gehört halt zum Mensch. Und eine gewisse Selbstliebe ist sogar Voraussetzung, dass man in einer Gesellschaft kann bestehen und sich auch können durchsetzen. Nur gerade als graue, bescheidene Maus klingt einem halt nicht so viel.
Ja, und er zieht mir auch keine Wirkung, oder? Das haben Sie ja sehr gut gemacht, mitunter, wahrscheinlich auch, weil das der Hebel war, oder? Dass Sie haben können eine Wirkung erzielen.
Noch einmal, es ist also, ich hoffe, es war nicht der Einzige.
Nein,
das,
absolut nicht.
Das würde ich dann für mich nicht, würde ich nicht sagen. Weil ich habe ja auch die Gegnerschaft nicht gescheucht, auch mit Journalisten nicht gescheucht. Dafür zahlt man dann manchmal ein bisschen. Das gehört dann auch dazu. Also noch einmal, ich muss einfach ehrlich sagen, da ein Teil davon ist auch ein Selbstbewusstsein.
Viele arbeiten ja an dem Thema, überhaupt ein Selbstbewusstsein zu haben. Haben Sie das schon immer gehabt, dass Sie einen guten Bezug zu sich selber gehabt haben und gewusst haben, ich vertraue mir,
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich bin im Großen und Ganzen ein innerer Zweifler. Und eine gewisse Krankheit von mir war auch immer nur das Negative. Also ich habe ja leider vorher mit dem auch gerade wieder angefangen. Oder? Dann denke ich mir, wenn ich Zeitung lese, nehme ich immer das Negative, das über mich geschrieben wird, statt dass ich das Positive auch würde zur Kenntnis nehmen. Aber das ist halt auch ein Tick. Der Tick kann einem vielleicht ein bisschen helfen, weil man muss ja auch sehen, wo man aneckt. Und man muss auch sehen, was einem vorgeworfen wird, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Aber es ist auch nicht gut, wenn man nur das Negative sieht.
Ist auch anstrengend,
leider oft ein bisschen erlegen.
Ja, aber es ist auch anstrengend, oder? Wesentlich anstrengend, wenn man eher das Negative sieht, weil es einem viel stärker beschäftigt.
Ja, richtig. Aber ich finde eben, ein Teil von der Politik, vor allem in einer Demokratie und vor allem in einer direkten Demokratie, wie bei uns, gehört eigentlich dazu, dass man sich selber auch will kritisch sehen. Und es ist eine grosse Krankheit in der Politik, dass sich Regierungsmitglieder mit Leuten umgeben, wo ihnen nach dem Maul reden. Und so werden sie sich dann selber drin bestätigt und werden langsam immer noch grösser und realisieren gar nicht, dass es auch ganz andere Stimmen gibt. Ich bin eigentlich der Meinung, ein Bundesrat müsste sich mit Mitarbeitern aus einer anderen Partei umgehen. Das war früher auch der Fall. Heute geht das nicht mehr. Heute dringen die Parteien darauf, dass sie die engste Umgebung von einem Bundesrat gestalten. Aber es ist gar nicht so gut. Man muss alles, was man macht, sich überlegen, was sagen meine Gegner dazu. Weil früher oder später kommen in der Demokratie die Gegner. Spätestens nachher bei einer Volksabstimmung über das Gesetz, das man entworfen hat. Und dann ist es gut, wenn man sich am Anfang schon in die Gegner reindenkt und die Opposition auch aufnimmt. Das gehört ein bisschen zu unserem System.
Jetzt sind Sie 2010 zurückgetreten, nach 38 Jahren politischer Tätigkeit. Das ist ja
also wenn Sie jetzt die Politiktätigkeit auf 38 Jahre ausdehnen, was richtig ist, die fängt natürlich schon
früh
an.
Ja, genau.
Dann muss ich aber sagen, dann ist sie ja noch nicht fertig. Ja. Also, auch jetzt bin ich noch ein politischer Mensch. Ich halte sehr viel Reden in der Schweiz, Deutschland, Österreich, also vor allem auf dem deutschsprachigen Raum. Das sind alles politische Reden. Die wenigen Mandate, die ich habe, haben auch einen politischen Hintergrund. Also von daher hört man nicht auf. Politiker sind einfach nicht mehr so aktiv und nicht mehr vollamtlich.
Da spürt man sehr aus, dass Sie das auch gar nicht würden wollen. Das ist wahrscheinlich so ein grosser Teil auch von Ihnen als Mensch mittlerweile, dass dann wahrscheinlich wie auch ein Loch oder ein...
Ich bin während dem Amt auch immer wieder gefragt worden, was ist Ihr Hobby? Was machen Sie in der Freizeit? Was machen Sie denn persönlich? Und das kann man nicht trennen, was ich persönlich gemacht habe. Also, selbst wenn ich ins Theater gegangen bin, selbst wenn ich in einen Film gegangen bin, das hat immer auch, da hat es immer auch politisch gedacht. Da habe ich etwas aufgenommen, was ich vielleicht gesehen habe, gehört habe, vielleicht später in eine Rede gebaut oder in ein Votum gegenüber dem Nationalrat. Das war ja ein grosses Privileg, dass ich nicht wie ein Fließbandarbeiter, der dann einfach, wenn er abstellt, etwas anderes muss haben, sondern dass mein ganzes Leben ineinander verwoben ist, die kulturellen Erfahrungen und die politischen. Und das ist natürlich heute immer noch so. Also da kann man nicht einfach sagen, jetzt ist er nicht mehr Politiker, jetzt ist er, jetzt geht er Pilze suchen oder Orchideen züchten oder jäten oder weiss ich was. Es ist, sondern wer dermassen politisch denkt und geschafft hat, der bleibt dabei. Und das geht sicher meinen meisten Kollegen auch so.
Aber Sie haben etwas Spannendes gesagt, was viele Psychologen würden sagen, das ist dann, wenn man das höchste Glückspotenzial erreichen kann, wenn nämlich Privat und Beruf ineinander hineinfließt und es mehr eine Verschmelzung ist von diesen beiden Bereichen. Das scheint Ihnen sehr gut glücklich zu sein. Hat Ihnen nie etwas gefehlt in all diesen Jahren, wo Sie sehr aktiv waren, wo Sie einmal gesagt haben, ich hätte doch lieber mal noch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen oder ich hätte doch mal noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, Theaterpsyche zu machen, Sachen, die ich nicht auch
habe. Ja, ja, also das ist, man hat ja immer eine Sehnsucht, die nicht ganz erfüllt ist. Ich habe oft gedacht, ich bin nie längere Zeit im Ausland gewesen, weil ich eigentlich immer dran geblieben bin an der schweizerischen politischen Karriere. Ich habe nie im Ausland studiert. Ich könnte zu wenig gut Englisch und so weiter. Also das sind so Sachen, die ich immer ein bisschen geträumt habe. Das wäre jetzt noch schön, ein Sabbatical und dann noch einmal etwas anderes lernen. Und so weiter. Mhm. Aber wissen Sie, wenn man das so lange nicht macht, dann ist es nicht etwa so, dass mit dem Rücktritt man jetzt
aber
plötzlich...
Aber sagen Sie, hätten Sie Zeit dazu?
Das meint man eben.
Das ist,
es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, ich lese jetzt keine Bücher, wenn ich dann mal nicht mehr so im Stress bin, dann lese ich dann. Und das sind genau die nachher dann auch kein Buch lesen, weil das hätten sie vorher schon müssen machen. Und Bücher habe ich auch während der Amtszeit viel gelesen.
Eben, Sie haben immer viel gelesen und auch viel geschrieben selber. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass 2010 Sie einen neuen Lebensabschnitt ja eingeläutet haben. Sie haben viel in Interviews gesagt, Sie haben Angst, dass man vielleicht mal so ein schwarzes Loch reinkäme oder dass es dann schon noch komisch sei, wenn man dann in so einen ganz anderen Bereich reinkommt, auch persönlich. Haben Sie das so erlebt oder ist denn das für Sie?
Also diese Interview habe ich noch schon vor dem Rücktritt.
Ja,
ich gesagt, ich
habe Angst,
dass ich in ein schwarzes Genau. Loch und prompt bin ich reingehört, trotzdem.
Schon?
Oder?
Und, aber der Hauptgrund, auch wenn Sie es gewusst haben, dass das kommt.
Ja, eben. Das ist dann oft so, man stellt sich etwas vor und denkt, aber wenn es dann wirklich kommt, ist es ganz anders, als man sich es vorher vorgestellt hat. Das ist ja bei vielen Sachen so. Also das ist,
ja, das stimmt. Ja.
Auch wenn man sich erkrankt oder eben der letzte Teil des Lebens vorstellt, wie man dann reagiert. Ich habe Freunde gesagt, wenn sie, sagen wir mal, eine Krebsdiagnose hat, nie wollen sie dann Chemotherapie haben. Am Tag, wo die Diagnose da war, haben sie trotzdem eine Chemotherapie gemacht. Das heißt, man kann sich nicht alles vorstellen. Was man sich vorstellt, ist etwas anderes, als wenn dann die Realität kommt. Also, item. Aber also, jetzt bin ich da auf etwas Trauriges gekommen. Das geht jetzt gar nicht. Es ist einfach, um das untermauern. Ja. Der grösste Unterschied für mich war eigentlich am Anfang, dass ich keine Leute mehr um mich herum hatte. Vorher hatte ich fast immer Leute gehabt. Ich hatte meinen Stab, ich hatte die Ämter, ich bin in Kommissionen, stets zur Diskussion, wenn ich einen Entscheid getroffen habe, meistens diskutierend mit mehreren Leuten getroffen. Allein wenn man
im
Austausch. Wenn man sich schon ausdrücken kann, jemandem etwas erklären kann, wird einem schon klar, was man eigentlich will. Und nachher, nach dem Rücktritt, bist du dann einfach komplett allein. Total allein vor einem Bildschirm. Und das war eine rechte Umstellung. Aber also auch man kann sagen, das ist ein Luxusproblem. Oder? Also das ist jetzt auch nicht mehr so furchtbar, wie es am Anfang
sich ja dann auch wieder mal alles. Oder? Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch, könnte ich mir vorstellen, noch befreiend. Oder? Man steht auch nicht mehr unter dem öffentlichen Druck. Sie haben es auch schon angetönt. Oder? Man wird ja einmal zuprojiziert mit Vorstellungen, Moralgeschichten und so. Das kann ja auch entlastend sein, sagen wir, ist jetzt einmal frei von dem.
Das braucht dann ein Zeit, bis man dann wirklich auch entlastet ist. Oder? Das war natürlich vorher schon so gewesen. Auch wenn man sich ausgedrückt hat, öffentlich, sei es in einem Interview, überall, wir müssen daran denken, ja, wie könnte das jetzt falsch verstanden werden? Dann darf ich es nicht so sagen, wie ich es eigentlich spontan hätte wollen sagen, sondern ich muss damit rechnen, was jemand, der bösartig ist, daraus machen kann. Und das ewig, die ständige Selbstzensur. Oder? Also die Interviews sind natürlich dann auch von meinen Leuten angeschaut worden. Und ich habe gesagt, wenn sie das so sagen, müssen sie aufpassen, dann macht dann die Weltwoche das daraus. Muss ich es wieder so sagen. Dass man mit der Zeit dann wieder das kann sagen, wo einem eigentlich gerade über die Lippen kommt. Schon überlegt vorher, aber das ist eine Befreiung. Oder sehr oft habe ich zur Nacht gedacht, was kommt morgen, insbesondere am Samstag zur Nacht, was kommt in den Sonntagszeitungen, man muss möglichst früh aufstehen, schauen, was ist jetzt wieder. Das ist nicht etwa nur, man sagt, ja, das ist besonders empfindlich, das ist natürlich nicht so. Alle meine Kollegen, auch deutsche Minister und so, leben unter dem ständigen Druck, sich müssen zu wehren gegen Fehlinterpretationen oder überhaupt gegen Falschbehauptungen. Und das ist eine Befreiung, wenn man das nicht mehr hat. Das stimmt, das ist eine Befreiung. Aber die Träume, die gehen dann noch etwa ein Jahr, zwei weiter, bis es dann langsam runtergeht.
Haben Sie die Träume heute noch?
Ja, natürlich.
Immer
noch? Ja, aber die erzähle ich nicht.
Man hat jetzt vorher herausgespielt, das ist schon auch sehr ein Stress, die 15 Jahre. Man kann ja sich nie vorstellen, was das heisst für einen Bundesrat, in allem ausgesetzt sein. Trotzdem haben sie es 15 Jahre durchgehalten und gemacht. Und man hat auch immer das Gefühl, mit unglaublich viel Passion und Leidenschaft und Motivation. Obwohl ja dann eben gerade so eine Samstag-Nacht-Geschichte ja sehr an die Sendung
aber ich meine, es ist ein Amt, wo man etwas bewirken kann. Und von daher muss ich sagen, es ist ein fantastisches Amt. Ich habe viele Sachen können bewirken, viele Sachen können umsetzen, die ich wollte umsetzen, gegen viel Widerstand.
Das ist das, was einem ein gutes Gefühl gibt, wahrscheinlich.
Ja, also das ist, ich meine, das ist ja die Grundeinstellung eines Politikers. Er möchte die Welt verändern. Jetzt, wenn er die Welt verändert, es kann nicht einer der Frieden auf dem ganzen Erdball einfach herzaubern. Aber ich meine, eine Herausforderung, wie dass es wesentlich weniger Tote im Straßenverkehr gibt, das ist eine Herausforderung. Und wenn man das bewirken kann, findet man am Schluss doch, mal, das hat sich gelohnt. Und es hat sich auch gelohnt, Schelte und Spott dafür zu bekommen. Das Resultat kann man nämlich jetzt sehen.
Und das ist positiv. Das ist unglaublich positiv.
Ja, und dann gibt es natürlich... Ich habe natürlich das Infrastrukturdepartement gehabt. Das ist dann auch etwas, wo man das Resultat wirklich sehen kann. Und wenn ich heute durch die Schweiz gehe, dann sage ich, ja, der Tunnel, weiss ich noch, da haben wir einen Kompromiss gefunden, so und so. Oder diese Brücke oder diese Bahnlinie. Mhm. Und da bin ich ein bisschen privilegiert. Also die vielleicht das Wirtschaftsdepartement haben, die haben den Namen dürfen die Prognose von einer Kulturstelle bekannt geben. Okay. Und das ist alles schon wieder vergessen. Da bin ich natürlich auch ein bisschen bevorzugt gewesen.
Und was ja sehr zu Ihnen passt, ist das ganze Thema Ästhetik und die künstlerische Ader. Sie sind einer der wenigen Politiker, die das ja auch gelebt hat. Weil ich glaube, sehr stark auch ein Teil von Ihrer Persönlichkeit ist, oder? Die künstlerische Ader. Das ist etwas... Sie sind zwar rechts, sie haben Juristen, also sie haben mal den Weg eingeschlagen, sie waren Rechtsanwalt gewesen, und trotzdem gibt es ja da ganz eine andere Seite, wo man das Gefühl hat, eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. Also,
es sind zwei Sachen. Das eine ist einmal, ich finde, Politik hat mit Theater sehr viel zu tun. Mhm. Ich habe, also wie man etwas austrickt, wenn man auftritt, da braucht man eigentlich die Mittel vom Theater, man spitzt ein bisschen zu, man übertreibt vielleicht ein bisschen. Man hat eine begrenzte Zeit, begrenzten Raum, um etwas überzubringen. Von daher habe ich auch oft direkt Gabaret-Nummern in meiner politischen Arbeit durchaus auch gemacht. Das ist ein Gefährt, dass man vielleicht eine Botschaft vielleicht auf eine andere Art und Weise besser überbringen kann. Also, da ist eine kulturelle Seite sicher von mir auch ausgelebt worden. Und dann kommt dazu, was Sie vorher mit dem Stichwort Ästhetik gesagt haben. Ich finde, die ganze ästhetische Frage ist in der Politik wie unterschätzt. Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, zum Beispiel auch, wie ich angelegt war, oder wie ich erschienen bin. Oder ich habe Wert darauf gelegt, wie mein Büro eingerichtet ist. Und das haben viele nicht verstanden. Aber ich finde, man kann nicht einfach wie in ein ungemachtes Bett einsteigen und ein Büro übernehmen, das jemand vorher mit einer vollkommen anderen Lebensphilosophie gestaltet hat, nur um Geld zu sparen. Jeder Mensch und der Politiker auch ist von seiner Umgebung beeinflusst. Also sein ganzes Wesen und seine Gedanken werden auch von der Umgebung beeinflusst. Und von daher finde ich, die Ästhetik, das ist in unserer Diskussion, gesellschaftlichen, demokratischen Diskussion, wirklich unterschätzt. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel noch Lust, das einmal theoretisch ein bisschen aufzuschaffen und vielleicht auch mal in einer Rede oder in einem Büchlein festzuhalten. Aber das ist jetzt nicht etwas, was vor mir liegt.
Mhm. Wo findet denn die Ästhetik beim privaten Menschen statt? Ist das das Wohnen? Ist das... wie sie sich anlegen.
Ich nehme an, gehört das alles dazu, die ganze Gestaltung, die Umgebung in der vielleicht auch, wo man in die Ferien geht oder wo man herreist. Das spielt alles tatsächlich eine Rolle, ja.
Sie haben etwas Wichtiges gesagt, Politik hat etwas mit Schauspiel auch ein Stück weit zu tun. Ist das auch etwas, wo Ihnen, wenn Sie jetzt noch mal wählen könnten, etwas, wo Sie sagen, das würde ich auch mal gerne ausprobieren? Ich meine, Sie haben jetzt auch ein paar Mal einen Auftritt gehabt, ob es jetzt Burgdorfer Krimi-Tage sind, wo Sie ja sehr beklatscht worden sind mit Ihrem Auftritt. Wäre das etwas, was Sie gereizt hat, wenn Sie jetzt zurückschauen, wo sie sagen, das wäre auch ein Weg gewesen.
Das wäre ein Lebensweg gewesen, aber jetzt hat mein Leben eben den Weg genommen. Aber was ich zum Beispiel nicht kann, ist jetzt einfach Schauspieler werden. Das könnte ich nicht, weil die Vergangenheit, 15 Jahre Bundesrat, das gehört zu mir. Ich kann jetzt nicht einfach in eine andere Rolle schlüpfen. Und all die Auftritte, die ich jetzt hatte, in der Tonhalle hatte ich mal einen, wo ich Text geschrieben und vorgetragen habe, im Theater Gessnerallee und in Burgdorf, immer spiele ich dann eigentlich auch ein bisschen Mich selber. Oder? Weil ich kann nicht aus dieser Rolle raus. Aber wie verwandt das Politik und Theater ist, sehen Sie zum Beispiel auch daran, dass sehr viele Söhne und Töchter von Politikern nachher Schauspieler sind. Also die Tochter vom Bundesrat Furgler ist Schauspielerin geworden. Zwei Söhne von Willy Brandt sind Schauspieler, von René Felber. Ein Sohn von mir selber
Manuel
Löwensberg ist auch Schauspieler. Das ist kein Zufall. Das ist eine tiefe Verwandtschaft.
Und wieso ist das kein Zufall, dass es dann gerade bei der nächsten Generation so zum Tragen kommt? Redet man dann darüber mit den Kindern? Oder fördert man das bewusst? Oder?
Vielleicht unbewusst, aber ein Leben, wo ein Teil davon eine Theatralik ist, das strahlt dann eben auch auf die Kinder aus.
Wie stark hat das Amt aus Ihnen ein anderer Mensch gemacht?
Es ist ganz klar, also man verändert sich unter so einem Amt. Also, wissen Sie, die Leute sehen einem anders. Man tut sich mit der Zeit auf das einspielen. Man glaubt dann, man fängt an, sich selber so zu sehen, wie die Leute einem sehen. Das kann zu Arroganz führen. Also, das ist ganz klar. Aber wenn es nur so wäre, dann wäre es natürlich eine Katastrophe. Man muss das einfach als Politiker wissen, sehen, beobachten. Aber wenn man nicht fähig ist, ein Amt zu verändern, dann ist man erfolglos gewesen. Und da komme ich jetzt auch wieder mit der ganzen Ästhetik. Ja, ist vielleicht ein bisschen ausgeglichen, aber wenn ich zum Beispiel gesagt habe, als Bundespräsident, jetzt müssen beim Neujahrsempfang Diplomaten keinen Frack mehr haben, oder dann habe ich mit einer langen Tradition gebrochen, aber habe damit auch ein politisches Zeichen gesetzt. Und das tut aber auch einem selber betreffen, indem man selber vielleicht, ja, ich sage jetzt irgendwann, das ist ein bisschen blöd, vielleicht kommt man jetzt nicht ganz richtig in den Sinn, ohne Krawatte hergeht, oder dass man eine Anrede anders macht, oder beim Staatsempfang mit dem Havel, dass man jetzt eigentlich den Fahnenmarsch nicht mehr macht, sondern klassische Musik. Ich hätte lieber, wäre ich noch viel weiter gegangen, aber mehr konnte ich nicht können verändern. Also durch solche äußere Veränderungen kann man auch symbolisieren, was der Inhalt der Politik soll bewirken soll. Und das ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen zurückgekommen auf die ganze ästhetische Frage gewesen.
Und Sie hat es konkret wie verändert? Jetzt heute mit 68? Das Amt? Als Mensch?
Dann müsste ich sagen, wie würde ich heute reden, wenn ich jetzt ganz einen anderen Beruf gehabt hätte? Und das kann ich fast nicht sagen. Aber es wäre sicher völlig anders. Da bin ich vollkommen überzeugt. Aber vielleicht würde ich gar nicht da sitzen.
Das ist wahrscheinlich so. Sie haben drei Karten ausgesucht. Ich würde die gerne schnell nehmen. Es ist spannend. Es hat da verschiedene Jahreszahlen drauf. Es sind aber auch Weinkorken.
Ja, also ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit so ein bisschen Spielen, he? Aber ich habe jetzt da schon mitgemacht, aber ich habe von 40 Karten ein paar. Da ist mir einfach aufgefallen, dass in all diesen Jahren 2001, 2000, 1997, es sind gerade Jahrgänge aus der Zeit, wo ich Bundesrat war. Mhm. Und was ich hinterher merke, wenn man jetzt so über Geschichte redet, über Fall von der Berliner Mauer, Fall der Sowjetunion und so weiter, merke ich, wenn ich immer nach den Jahren, wo ich Bundesrat war, 2001 bin ich Bundespräsident, 2002 habe ich den Cicero-Preis bekommen. Also eigentlich rückblickend folge ich immer noch dem Kalender von meiner Arbeit im Bundesrat. Und ich gebe zu, dass das, was die Zapfen verschlossen haben, ist etwas, was ich ganz gerne trinke.
Ich bedanke mich an dieser Stelle. Alles Gute. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, 2015, hier auf dem Teleclub. Eine gute Zeit. Ade miteinander.